Willkommen zu Talkträume. Lilly Vogelsang und ihre Gäste steigen aus dem Alltag aus und direkt ins Wolkenparadies. Es geht um Träume bei Tag und Nacht, um Einschlafrituale und um all das, was uns wach hält, obwohl wir längst schlafen sollten. Wir geben ab an Lilly. Live aus Wolke 7.
Sehr gut. Willkommen bei Talkträume. Hier nehme ich meine Gäste mit, um über Träume, guten Träume, Albträume im echten Leben und wenn wir schlafen zu reden. Und ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, der sehr, sehr viel eigentlich mit Träumen gemeinsam hat, weil wenn wir schlafen, verarbeiten wir das Erlebte und in Musik machen wir das ja auch. Da verarbeiten wir ja auch, was wir erlebt haben. Und in diesem Sinne, ganz herzlich willkommen auf meiner Wolke, Ben.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ich habe mich in Vorbereitung auf unser Interview gefragt, wie sieht eigentlich die Abendroutine von so einem Rockstar aus?
Okay. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich so ein Rockstar bin. Ich finde das immer, wenn so Leute von sich selbst sagen, dass sie Rockstar sind, finde ich immer so bisschen komisch, aber du hast ja das
ich
zu mir gesagt.
Ich habe das gesagt.
Okay. Ich glaube, bisschen enttäuschend dann auch für einen Rockstar. Eigentlich relativ langweilig. Also kommt immer drauf an. Aber eigentlich gehe ich duschen immer vorm Schlafen. Mhm. Ich bin so jemand, ich kann morgens nicht duschen. Ich muss immer abends duschen.
Warum nicht?
Wenn ich morgens dusche, werde ich müde.
Ah ja?
Ich weiß nicht, bei anderen Leuten sind die dann fresh und wach. Ich kann nur abends duschen. Vielleicht mache ich mich damit auch so ein bisschen unsympathisch, weil es vielleicht nicht so ganz hygienisch ist. Aber ich finde abends duschen viel besser. Also ich gehe duschen und mache Skincare.
Was? Erzähl. Drop your Skincare Routine.
Also ich weiß nicht die genauen Namen. Ich habe da so auch einen Kumpel, der mich so ein bisschen plackt mit den ganzen Sachen. Ich habe so ein Serum. Mhm. Das mache ich drauf. Dann noch so einen ganz normalen, so für so Pickel und so einfach. Mhm. Und dann noch so ein Scrub-off mäßig und das war's dann. Also ein bisschen Freestyle auch immer, einfach auch fürs Gefühl. Und dann mache ich mir einen Podcast an und dann gehe ich schlafen.
Und kannst du gut schlafen? Hast du einen guten Schlaf?
Puh. Geht so. Ja, gerade momentan auch nicht so, beziehungsweise generell, ich bin so jemand, ich habe schon sehr lange schon so ein bisschen Schlafprobleme. Mhm. Aber es ist auch jetzt nicht so super schlecht oder so. Es ist eigentlich sehr mittelmäßig. Also manchmal schlafe ich echt gut und manchmal schlafe ich auch ein bisschen schlechter.
Ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, da konnte ich gar nicht schlafen. Es war Horror. Ich bin immer um 2 oder 3 aufgewacht und dann habe ich ganz viel geraucht im Bett, zu meiner Schande.
Been there, done that.
Und das war gar keine gute Phase. Und deswegen, wenn mir jemand sagt, er schläft nicht gut, dann mache ich mir immer direkt Gedanken, woran liegt das? Mhm. Warum schläft jemand gerade nicht gut? Hast du eine Ahnung, woran das gerade bei dir liegt, dass du nicht gut schläfst?
Also, ich hatte auf jeden Fall auch schon die Phase, wo ich so einfach so viele Kippen geraucht habe in der Hoffnung, ich werde dann müde und so. Aber das hat mich dann länger wach gehalten noch. So, es ist nicht schlafen können, ist auch echt das Mieseste. Ich weiß nicht, ich glaube bei mir, ich habe sehr lange Zeit auch gekifft. Mhm. Und das mache ich jetzt nicht mehr seit so einem Jahr. Und es ist zwar jetzt schon ein Jahr her, aber ich merke immer noch, dass es so ein bisschen schwieriger ist. Einfach, wenn man halt nicht mehr kifft, weil man nicht mehr so die Gefühle unterdrückt, so wie so früher, sondern man ist so klar im Kopf und verarbeitet viel mehr. Ich habe das Gefühl, ich arbeite in meinen Träumen und so immer noch Sachen auf von vor 3 Jahren, 4 Jahren, die ich einfach so ewig lang unterdrückt habe mit dem Kiffen, so seit ich 14 bin. Deswegen, das ist so ein Grund, glaube ich.
Wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 20.
Du bist 20, okay. Musst du gerade rechnen, wie viele Jahre das dann zurückliegen kann. Und
das ist auch das erste Mal, dass ich das, glaube ich, sage, dass ich 20 bin. Das wird so oft gefragt und ich sage es auch.
Wir haben auch versucht, das online rauszufinden.
Ja, naja, es ist
Age-Reveal hier.
Age-Reveal.
Age-Reveal im Podcast.
Ich schwöre, ich habe das noch nie gesagt. Ich sage immer, ich bin irgendwie älter oder so. Aber nicht, weil ich so älter rüberkommen will, sondern immer, wenn ich sage, ich bin 20, die Leute sind so, das ist 20, so jung.
Warum glaubst du, überrascht die Leute das?
Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich weiß nicht, ich finde gar nicht, dass ich irgendwie älter wirke. So. Oder vielleicht wirklich älter, wenn man jetzt so irgendwie Musikvideos anschaut oder irgendwas anderes im Internet. Aber wenn man mich kennenlernt, merkt man eigentlich, dass ich ein Kind bin, noch immer, und ein Teenager. Aber irgendwie denken die Leute, ich bin immer so 25 oder so. Aber ich habe auch Babyface, ich check das eigentlich gar nicht.
Ja, ich hätte es jetzt vielleicht so wegen den Tattoos und so, ich hätte es auch nicht sagen
True,
können.
true, ja. Ich habe sehr früh damit angefangen, mich zu tätowieren und
Und
tätowiert zu werden.
wenn Leute dann auch so, ich sag jetzt mal, und ich sag das jetzt über dich, du musst das nicht über dich selber sagen, aber wenn Leute erfolgreich sind und auf Bühnen stehen, dann glaubt man ja auch oft, dass sie vielleicht schon ein bisschen älter sind, weil man
Voll.
sich so fragt, wie
Voll.
sind die eigentlich dahin gekommen und so.
Voll. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund so. Und das wollte ich jetzt gerade selber nicht sagen, weil das sagen mir Leute dann auch so immer, ey, krass, dass du in dem Alter schon so viel erreicht hast. Und es ist für mich halt so ein bisschen das Ding so, ich sehe es halt nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob ich es nicht sehen will oder so, oder ob ich nicht auf mich stolz sein kann. Ich weiß nicht, was es ist, aber das sagen sehr oft Leute zu mir und ich kann da gar nicht Danke oder so sagen. Ich sage dann so, ja, vielleicht, ich weiß nicht, was ist viel erreicht, so, was, keine Ahnung. Aber
Hast du einen Moment, an den du dich erinnern kannst, wo du mal stolz auf dich warst, oder kannst du gar nicht stolz auf dich sein?
doch, doch, es gab schon so Momente, also viele Momente, ich meine,
Erzähl mal.
den allerersten Vertrag unterschrieben, so, und ich bin jetzt auch nicht aus den allerbesten Verhältnissen, jetzt auch nicht aus den schlechtesten, ich bin jetzt nicht aus dem Ghetto oder so, aber dann so Mama halt zu so zeigen, so mit 17, ey, ich ziehe jetzt nach Berlin und halt so einen fetten Batzen Kohle, viel mehr als irgendein 17-Jähriger haben sollte.
Ja, erzähl mal, wie war das denn? Also, hast du immer schon davon geträumt, Musiker zu werden, Rockstar zu sein? Wann hat das angefangen?
Ich glaube, ich wollte schon immer was Kreatives machen, weil ich konnte mich in der Schule auch nie konzentrieren und so. Und es gab nicht viel, was ich in der Schule gut konnte, aber was ich immer, immer gut konnte, aus irgendeinem Grund, war Schreiben. So, und mein Rechtschreiben war immer sehr schlecht und
Sam. Absolut Katastrophe bei mir.
voll. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich kann phonetisch einfach krass Wörter verbinden. So, wir hatten dann irgendwie, als ich irgendwie 10 oder 11 war, waren wir dann so, haben wir so ein Theaterstück gesehen und wir mussten darüber so ein Essay schreiben, wie das war. Und ich habe halt dann einfach so 12 Seiten geschrieben, weil ich einfach Spaß hatte zu schreiben. Oder im Englischunterricht, dann irgendwann wurde halt das Schreiben zu Lyrics, zu Texten und Songtexten, weil ich einfach irgendwie bin ich da reingerutscht, so einfach in Musik mit so 13, 14. Das war immer in meinem Leben, aber es gab irgendwann einen Punkt, den ich gar nicht genau erklären kann, wo ich einfach gesagt habe, ey, das will ich jetzt machen. So, ich glaube, das war viel auch so eine Zeit, so 2016, 2017, so, da war so diese Soundcloud-Zeit. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt was sagt, so Soundcloud.
So ein bin ich jetzt
Sorry.
auch nicht.
Sorry, sorry.
Ja, ich
Ich
kenne
weiß nicht,
SoundCloud
Napster
noch.
oder so, ich ist das mehr so.
Ich kenne SoundCloud. Wir belassen es mal dabei. Ich
Okay,
bekenn,
okay.
ich kenne SoundCloud, ja.
Ja, 2016, da war so diese XXXTentacion, Juice World, Lil Pump, es war einfach so dieses Lil Peep, so diese Szene, die einfach sich so entwickelt hat, so in Amerika, und ich dachte, ey, so das gibt's noch nicht in Deutschland. Und ich wollte jetzt nicht was revolutionieren und so, ich fand's einfach sau cool, ich wollte es auch machen. Und da ich eh nicht so viele Freunde hatte oder andere Hobbys, dachte ich dann, okay, ich mache jetzt Mucke, und ich hatte Spaß daran. Und es war auch Therapie irgendwie. Voll.
Und das finde ich ganz, ganz spannend, wenn du sagst, du hattest nicht so viele Freunde. Ich habe das auch bei mir in der Schulzeit, das war mal einfach, wir sind viel umgezogen, ich war an unterschiedlichen
Same.
Schulen, musste mich irgendwie so viel immer wieder neu integrieren. Und dann finde ich es aber ganz spannend, dass du dann dir was ausgesucht hast, wo du ja vor ganz, ganz vielen Leuten stehst und dann von ganz, ganz vielen Leuten im Idealfall auch gemocht
Ja.
werden muss. Glaubst du, das hatte was miteinander zu tun?
Darüber habe ich halt nie nachgedacht. So, es war halt, ich glaube, sehr, sehr viele Musiker, die reden immer davon, dass die schon immer davon geträumt haben, auch auf der Bühne zu stehen. Ich habe einfach immer davon geträumt, oder mein größter Wunsch war es, einfach Musik zu machen. Und ich fand es halt auch sau cool, dass du das theoretisch ganz allein in deinem Zimmer machen kannst, so ein bisschen Zimmer ohne Zeit mäßig, so, und chillst einfach da und machst, solange du willst, das, worauf du Bock hast, und dass du dann irgendwann auf der Bühne stehst und dass Leute dich mögen, und Leute, die du gar nicht kennst, wissen viel über dich, so, und das war mir gar nicht klar. Das kam dann erst mit der Zeit, und ich habe es dann auch lieben gelernt, oder beziehungsweise ich fand es dann auch okay und cool, aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht, als ich Mucke angefangen habe. Ich wollte einfach Musik machen.
Das heißt, dieser Traum vom Rockstar, der von Leuten bewundert wird und dann stehen irgendwelche Mädchen unten und finden dich toll, das war gar nicht der Antrieb, sondern der Antrieb war, Musik zu schaffen.
Boah, ich will jetzt auch gar nicht lügen. Natürlich, also ich hatte schon in meinem Kopf auch so, ey, die leben schon ein cooles Leben so. Mhm. Und ich war, mein allererstes Konzert war auch so Pink Floyd, so, und wie der da stand auf so einer riesigen Brick Wall mit der Gitarre und Gitarrensolo so, und die Leute haben applaudiert, so, das, klar, das fand ich schon auch, was Mädels angeht, so, klar, das war schon, fand ich schon cool, aber, aber ganz ehrlich, so, am Anfang war es einfach überhaupt gar nicht nachdenken, sondern einfach Musik machen, und ich glaube, wo so die ersten Erfolge kamen, das war dann auch so, du gehst in die Schule und auf einmal kriegst du Blicke von Leuten, die dich davor nie angeguckt haben und die wollen mit einem befreundet sein, das waren dann so Momente, wo man ein bisschen realisiert hat, ey, ich kann damit irgendwie auch was erreichen.
Ja. Das heißt, du warst noch in der Schule und dann hast du Musik gemacht und dann wurde die Musik auch ein bisschen erfolgreich und dann, wo bist du auf, war das so ein Dorf oder war das eine Kleinstadt? Voll. Wo bist du auf die Schule gegangen? In Voll. Welcher Ecke?
Ich bin in Düsseldorf groß geworden.
Ach, ich komme auch aus dem Rheinland.
Ja, woher kommst du?
Köln. Ich war dann in so einem Bonner Vorort auf der Schule. Unter anderem.
Düren?
Nee, Bad Godesberg.
Okay, das sagt mir gar nichts.
Ja, so schrecklich da. Ja. Aber das heißt, ich kenne das, so dieses, das ist so ein kleiner Mikrokosmos und man macht irgendeine Sache, viel kleiner jetzt als in deinem Fall irgendwie Musik machen, und alle Leute schauen und alle Leute reden darüber.
Voll. Ich meine, du bist Bestsellerin, so, du, also ich denke, bei dir ist noch viel krasser eigentlich.
Aber das habe ich ja erst, ich bin ja jetzt schon alt. Ich habe das ja, ich bin da jetzt rausgewachsen.
Du bist nicht alt.
Das hat in der Schule niemand mehr mitbekommen. Aber das heißt, du bist dann in der Schulzeit schon, ich sag jetzt einfach mal, Rockstar geworden. Und dann haben die Leute das mitbekommen und dann kam der Plattendeal, oder wie war, also mit 17 saßst du dann da, ich versuche mir das gerade so vorzustellen, saßst du dann da alleine, saßt du da mit deinen Eltern, hattest du einen Anwalt, also, wie ist das alles passiert?
Boah, also ich habe halt irgendwie mit 15 angefangen, selber Musik rauszubringen, so auf Spotify, also ohne Label oder so, einfach von selbst aus, so. Und ich hatte halt meine Leute, das war das auch das Coole, so, du hattest vielleicht nicht so viele Freunde in Real Life, aber du konntest online über diese Musikwelt, über Discord und so viele Leute kennenlernen. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen meine Leute und wusste, wie ich Musik hochlade. Und ja, irgendwie kam dann TikTok. Und da war ich, glaube ich, 16, wo so TikTok angefangen hat, bei mir bisschen hochzugehen. Und das hat halt jeder mitbekommen, so, wo ich herkam. So. Und ja, dann wurde ich auf Partys eingeladen. Ich hatte mehr Erfolg bei den Mädels so und mehr Freunde, und die Leute wollen cool mit einem sein, dass es dann so passiert. Und das ging dann eine Zeit lang so. Und ja, dann irgendwann kamen so die Anfragen von Labels, von der Industrie voll. Und dann habe ich mir erstmal so ein paar Labels angeschaut. Das ist jetzt gerade so der Schnelldurchgang. Es war eine wilde Zeit. So, es ist schwierig, alles so darzustellen, wie es war. Aber manchmal bin ich selber ein bisschen, mein Kopf kriegt das nicht mehr ganz alles raus, was da alles passiert ist, weil es so viel war in so jungen Jahren. Aber ja, irgendwann kamen die Labels, ich hab mir alles angeguckt und mich dann auch irgendwann für ein Label entschieden. Ja.
Und bist du durch diesen ganzen, also weil das klingt ja jetzt, wenn ich mich jetzt kurz zurückversetze, in so meine Teenagerzeit, so absolut kopflos, überfordert, auch so hin und her gerissen zwischen, was will man eigentlich im Leben und cool sein wollen und so. Und hast du dann diesen ganzen Prozess, also auch mit Labels sprechen und so, hast du das dann alleine gemacht? Saßt du dann da als 17-Jähriger und hast gesagt, nee, also die Klausel jetzt raus? Oder wie läuft sowas ab?
Ja, ich meine, ich glaube, wenn ich das wen empfehlen würde, würde ich es ein bisschen anders machen, als ich gemacht habe. Ich war so reizüberflutet mit allem. Wir hatten auch nicht mal so irgendwie Geld für einen Anwalt, so. Glücklicherweise lief alles bei mir relativ gut so, aber ich glaube, viele in meiner Situation waren auch bestimmt schon in der Situation, ein paar Leute, und haben richtig Scheiße gebaut oder halt einfach ein bisschen eine Klatsche bekommen, weil sie keinen Anwalt hatten, sich das nicht richtig angeguckt haben. Bei mir ging es zum Glück ganz okay, aber ich hatte auch keinen Anwalt oder so. Ich meine, ich habe vielleicht einen Typen gekannt, irgendwie einen Vater von einem Kumpel, der mal drüber geguckt hat, so, der sich aber auch nicht übelst gut auskannte. Und klar, man sieht dann halt auch einfach die Zahlen und so und irgendwie die Kohle, vor allem wenn man von nicht viel kommt, und dann ist das schon Argument genug irgendwie. Aber es ist halt auch, mit 17 habe ich nicht realisiert, was das für eine große Bedeutung hat, sondern ich dachte einfach, okay, ich steige jetzt ein für diese Fahrt, mal sehen, wie lang die läuft so. Und dann war man 17 und jetzt ist man fast 21 und man ist immer noch in diesem Auto drin und genießt den Ride. Schon krass, schon krass. Ja, vor allem damals, ich hatte so Freunde und wir haben alle Musik gemacht und die auch, und dann bist du so mit 17, 16 im Zimmer, so im Kinderzimmer noch, und es hören einfach Millionen Leute deine Musik, so, und du bist so, das ist nicht normal in dem Alter. Da kommst du auch gar nicht drauf klar, vor allem viele aus diesem Mucke-Ding, so vor allem wenn es ein bisschen auch traurigere Musik ist, so, die haben ja auch alle ein bisschen Knacks und so. Ich glaube, alle meine Freunde damals, mit denen ich Musik gemacht habe, die waren auch ein bisschen Außenseiter, so wie ich. Und dann bist du auf einmal so ein Star in deinem Dorf. Das ist so ein ganz, ganz komisches Gefühl. Vor allem noch so in den jungen Jahren, ist ganz krass. Komisch auch. Auch Boah. Cool, aber.
Ja, auch cool, aber auch, also du hast jetzt auch, du hast ja auch gesagt, so Reizüberflutung und überfordernd, ja. Und dann hast du vorhin ja auch schon erzählt mit dem Kiffen und wieder aufhören, und ich habe mich gefragt, ich habe mir auch so ein bisschen dein Social Media angeschaut und da redest du ja auch relativ offen darüber, dass das vielleicht auch dann zwischendurch mal mehr war als Kiffen und so sehr intensiv.
Ja.
Und da habe ich mich gefragt, ob für dich sozusagen dieser Traum vom Rockstar werden, ob der zwischendurch auch so ein Albtraum geworden ist.
Ja. Ja, voll.
Und wie sich das angefühlt hat und wie, also gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, so, oh, jetzt kippt's und jetzt gleitet's mir aus den Händen.
Voll.
Gab es da so einen Schlüsselmoment oder wie war das?
Ich glaube, es gab mehr so einzelne Momente. Ich bin dann halt mit 17 direkt nach Berlin gezogen. Und also auch wo ich herkomme, du kennst aus dem Rheinland, man kann eigentlich, bevor man 18 ist, muss man eigentlich zur Schule gehen.
Ja.
So, aber ich hatte dann halt so diesen Vertrag so und ich musste nicht mehr. Und dann war ich, okay, scheiß auf Schule, ich ziehe jetzt direkt nach Berlin. War alles super geil, aber dann hat man halt auch
ein paar
Leute...
Hast du dann alleine in Berlin gewohnt? Oder ja. Also du bist alleine mit 17 in Berlin angekommen. Ja. Wo hast du gewohnt?
Ich habe die erste Zeit bei einer Freundin gewohnt. Und dann habe ich irgendwann meine eigene Wohnung da gefunden, so ein Jahr später. Also ich habe so knapp ein Jahr bei einer Freundin gewohnt, auch in so einem 20 Quadratmeter Apartment in Mitte. Ach, es war so, Hauptsache ich lebe in Berlin und kann hier Musik machen. Das war alles, was ich wollte. Und ja, voll, einfach voll viele Leute kennengelernt, und man weiß dann auch nie, ob die Leute irgendwie, warum die einen wirklich mögen, ob die wirklich Teil von deinem Leben sein sollen oder irgendwie einfach nur was von dir wollen. Und das war oft schwierig. Ich kann das mittlerweile übelst gut.
Ich kann auch mittlerweile. Weißt du das jetzt besser? Woran erkennst du das oder woran merkst du das?
Ich glaube, ich bin schon einfach durch genug Scheiße gegangen, sodass ich jetzt weiß, wenn was gut ist und wenn nicht. So, ich habe das einfach so oft schon erlebt, dass es Leute waren, die irgendwas von mir wollen und einfach nur da sind, wenn es irgendwie läuft und nicht, wenn man unten ist. So. Dass ich jetzt weiß, wer meine Gruppe ist, wer mein Kreis ist, mein Circle, so, und da habe ich zum Glück gute Leute gefunden jetzt und kann das gut unterscheiden. Aber ich glaube, durch sowas geht auch jeder. Vielleicht nicht nur, wenn man Musik macht, sondern auch im Leben einfach. Vor allem, wenn man irgendwo Erfolg hat, egal in welchem Bereich, so gibt es immer Leute, die ein bisschen davon was abwollen.
Und dann bist du mit 17, 18 alleine in Berlin und dann kommen irgendwie falsche Freunde und dann kommen lange Partys und lange Nächte und dann...
Voll, man kann auch irgendwie nicht, also ich konnte nicht Nein sagen. Und ich war auch, ey, ich war auf dem größten Ego-Trip eine lange Zeit. Ich war einfach ein Arschloch zu sehr, sehr vielen Leuten.
Inwiefern?
Ich war überfordert mit allem. So, ich war damit überfordert, dass ich irgendwie Kohle habe, dass irgendwer mich kennt, den ich nicht kenne, so, dass Leute mit mir Fotos machen, dass ich auf der Bühne stehe. Ich war überfordert mit allem und irgendwie war meine einzige Notlösung daraus so, dass ich so tue, als wäre ich der Geilste, um irgendwie meine ganze Unsicherheit damit drüber zu spielen. Und das habe ich eine ganz lange Zeit so gemacht und ich bereue es auch so, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Aber ja, irgendwie habe ich mich echt schief verhalten gegenüber ganz vielen Leuten. Und? Vor allem auf Drogen noch die ganze Zeit. Wenn es immer noch Drogen, dann wird es eh schlimmer. Und ich dachte, ich brauche irgendeinen Escape aus dem Ganzen eine lange Zeit. So, ich kam einfach kopfmäßig nicht klar.
Also, ich hab so viele Anschlussfragen. Es macht gerade so viel
Sorry,
auf.
Falls das viele Informationen auf
Nein,
einmal
ich
finde
das so spannend. Ich glaube, ich habe ganz viele Fragen zu dem, wie kommt man dann da auch wieder raus und wie macht man vielleicht Frieden damit. Aber kannst du mich einmal, weil ich habe sowas noch nie erlebt, kannst du mich einmal mitnehmen auf so eine Rockstar-Party in Berlin? Also okay. Wie läuft das ab? Man kommt dann da hin und dann stehen da Leute mit einem Tablett oder also...
Ja, sorry.
Ja, alles gut.
Ja, das kann vorkommen. Also ich glaube, bei mir war so, die schlimmsten Partys oder die geilsten Partys auch, die waren immer nach Shows.
Mhm.
Weil nach Shows sind da 50 Leute, die einem alles besorgen wollen, was du willst. So. Irgendwie du standest gerade vor, eigentlich egal, ob es vor 100 Leuten oder vor 1000 Leuten sind, irgendwie finden das so viel dann so geil, dass sie einfach dir alles geben wollen. Ob es ein Tablett ist, so mit Koks oder Frauen oder einfach alles da. So. Deswegen eine Show spielen, danach in eine Bar gehen, vielleicht noch ein, zwei Mal zu ein paar anderen Leuten gehen und dann in irgendeinen Club gehen, wo irgendwas schon reserviert ist oder ganzen Club gemietet so und dann da einfach nur feiern, die ganze Zeit ballern und saufen und ja, das ist dann schon und sich halt den ganzen Abend fühlen wie der Geiste. Und das, ich meine, manchmal war es auch echt geil und hat auch Spaß gemacht, aber ich bin da mittlerweile ein bisschen raus. Ja.
Was war dann so der Turning Point, als du gemerkt hast, boah, das wird jetzt hier gerade zu viel und das wird ungut und ich will das ändern.
Boah. Also es gab so eine Situation in meinem Leben, so die ich, wo ich gemerkt habe, Alter, das ist so ein Schritt zu viel. Das war, ich war dann irgendwann in Amsterdam, weil ich so irgendwie weg wollte und ich wollte Musik machen. Und ich dachte, ey, mir ist gerade in Berlin alles zu viel, ich will irgendwie weg und ich nehme meinen Laptop mit und ich mache dann Mucke. Und es war auch echt die schlimmste Zeit, so. Gibt's jetzt so anderthalb Jahre her. Dann bin ich nach Amsterdam, hab mir da so eine Hütte gemietet. Es war so im Winter, ich hatte so eine Holzhütte.
In Amsterdam, eine Holzhütte? Ist.
Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen außerhalb von Amsterdam war. Aber ich bin immer nach, also ich war dann in dieser Hütte und hab die ganze Zeit Mucke gemacht. Aber ich hatte gar keinen Erfolg mit der Mucke. Ich hatte irgendwie gar keinen Bock mehr dann. Es war dann genauso wie in Berlin, dass ich irgendwie gemerkt habe, ey, ich habe gerade keinen Spaß an Musik. Und dann bin ich halt immer nach Amsterdam gefahren zu irgendwelchen Clubs und habe irgendwie Leute gesucht, die mir was verkauft haben. Und dann habe ich ganz viel MDMA geholt, ganz viel Koks geholt und habe einfach das gemacht. Und dann hatte ich halt, ich hatte so eine Sauna neben dieser Holzhütte. Und ich war so drauf auf Emma, dass ich gar nicht klar kam. Und ich habe die ganze Zeit so gedacht, ich muss mehr Feuer reintun, ich muss mehr Holz reintun ins Feuer. Und dann war ich so bei 90 Grad, so total auf MDMA mit solchen Tellern, so in dieser Sauna. Und ich bin dann auch, irgendwann hatte ich kein Holz mehr. Und dann bin ich so bei den Nachbarn eingebrochen und habe so einen Holztisch genommen und den kaputt gemacht, damit ich Holz nachlegen kann. Das war so das Krasseste, wo ich gemerkt habe, ey, mir geht's gar nicht gut. So, ich merke, dass mein Körper sich irgendwie auflöst von den ganzen Substanzen so. Und danach, nach dieser Geschichte, kam halt auch ein Projekt, wo ich am Start sein musste, was auch immer noch jetzt bald rauskommt hoffentlich. Das ist ein ganz cooles Projekt und dafür musste ich am Start sein. Meinte ich, okay, jetzt Clean Cut, ich höre auf mit Kiffen, ich höre auf mit MDMA, mit Koks, mit allem. Ich höre auf, ich werde jetzt clean. Und dann bin ich clean geworden. Und dann habe ich nach 2 Wochen clean sein oder nach 3 Wochen clean sein angefangen, Panikattacken zu kriegen.
Oh, krass.
Und das war einer der schlimmsten Zeiten meines Lebens, diese Panikattacken, weil ich nichts machen konnte. Ich konnte nicht Auto fahren, ich konnte nicht mal Beifahrer sitzen, ich konnte gar nichts, ich konnte keinen Zug fahren und ich hatte einfach richtig Angst. Und das ist wenigstens so ein Teil, der mir jetzt sagt und woher ich weiß, ich nehme nie wieder Drogen, weil ich nie wieder diese Panikattacken durchmachen will.
Mhm. Boah, krass. Danke, dass du das so ausführlich erzählt hast. Ich glaube, also ich war selber noch nie in so einer Situation, aber ich kenne dieses Gefühl, wenn man dass den Eindruck hat, einem fließt gerade so das Leben so durch die Finger und man weiß nicht mehr, wo man sich noch festhalten kann und alles wird super, super schwer und Panikattacken etc. Also kenne ich auch ganz gut. Deswegen danke, dass du das so ausführlich erzählt hast. Und ich finde es jetzt natürlich total spannend von dir zu hören, wie, also das sagt sich ja so leicht, ich höre einfach damit auf.
Ja, voll.
Aber wer hilft, also wer hat dir dabei geholfen? Was hat dir dabei geholfen? Wie wacht man aus so einem Albtraum wieder auf?
Ich meine, ich glaube, das Allergrößte ist halt, dass man es auch wirklich wollen tut. Dass man es wollen tut.
Wollen tun.
Ja, man muss es halt wirklich wollen, damit man es schafft und der Rest kommt dann einfach. Dann braucht man gute Leute. Man muss sich von dem Umfeld trennen, die das irgendwie pushen, die nicht clean sind. Und man muss die Leute haben, die einen lieben und einen davon fernhalten und einen supporten. Und man muss sich vielleicht auch ein bisschen einsperren und sagen, ey, ich gehe heute nicht raus, sondern ich bleib daheim und guck irgendeinen langweiligen Til Schweiger-Film. Hauptsache, ich nehme nichts. So. Und das habe ich einfach eine lange Zeit gemacht. Und bei mir vor allem war es auch richtig, ich hatte auch eine sehr schlimme Zeit mit Opiaten. Und von Opiaten Entzug machen ist nochmal krasser. Also ich war auch in der Entzugsklinik dann, weil mir war viel auf einmal. Aber ich glaube, das Wichtigste war wirklich einfach nur, ein gutes Umfeld zu haben und es wirklich mal zu wollen. Weil wenn ich davor versucht habe, clean zu werden, endliche Male, hat es, glaube ich, nie geklappt, weil ein Teil von mir es nicht wollte. So. Aber nach dieser Amsterdam-Geschichte und so habe ich gedacht, ey, ich will es jetzt wirklich. Ich will leben, so, ich will klar im Kopf sein und normal arbeiten. So. Und ich glaube, das war auch ein bisschen so ein Punkt von, ey, dieses Rockstar-Leben. So, niemand redet von der Stille, die irgendwie auch mal passiert in einem Rockstar-Leben, weil wenn die ganze Zeit nur was passiert und es fühlt sich so an, als steht man hier, aber der Körper lebt weiter und lebt so ein schnelles Leben, aber man kriegt das nur mit so durch die Vogelperspektive und alles passiert so schnell, wenn dann mal alles still wird, dann ist es ganz komisch. Man fragt sich, was man ist, wer man überhaupt ist, wenn es still wird. Ist. Ja.
Kannst du das jetzt besser? Stille?
Voll. Voll. Ein bisschen zu gut auch. Ich merke das manchmal, dass ich Stille zu sehr genieße.
Inwiefern?
Ich weiß nicht, wenn ich mit irgendwem Kaffee trinken gehe, dann ist mal so Stille und ich genieße so um mich rum so die Natur und so ein bisschen wie so ein Hippie so und dann merke ich, dass die andere Person denkt so, ey, es ist voll awkward gerade, dass niemand was sagt und ich denke mir, nee Mann, Stille ist voll geil gerade. Also man muss das irgendwie noch ein bisschen besser abschätzen, als ich es mache, aber ich liebe Stille.
Voll schön. Boah, da kann ich richtig viel von dir lernen. Ich kann Stille ganz schlecht aushalten.
Echt?
Mhm. Ich will dann immer irgendwelche Fragen stellen. Ich will auch immer über irgendwas reden. Aber also mit jemandem anders kann ich Stille nicht so gut aushalten. Aber ich bin auch richtig gerne alleine.
Mhm.
Das feiere ich sehr.
Mhm.
Und da habe ich dann auch gerne Stille. Mhm. Also da kann ich das dann ganz gut aushalten.
Ich finde am schönsten ist auch, wenn man irgendwie einen Menschen findet in seinem Leben, mit der man die Stille genießen kann. Das ist am schönsten, finde ich. Das passiert auch nicht häufig, aber.
Stille zu zweit. Das ist eine gute Stille. Und bringt mich ehrlicherweise perfekt zu der nächsten oder zu der nächsten Frage, die ich mir überlegt habe, ist, du singst ja in deinem Album auch sehr viel oder teilweise über Liebe.
Mhm.
Und sowieso. Vielleicht ist das eine Standardfrage, aber braucht es Liebe für gute Musik?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube auf jeden Fall, also, aber Liebe von allem, irgendwie Liebe auch von Freunden, von der Welt, Liebe zu sich selbst oder nicht vorhandene Liebe zu sich selbst. Also Liebe ist irgendwie immer ein Teil von Musik. Und generell Gefühle einfach. Für mich ist Musik Gefühle. Mhm. So.
Und schreibt man bessere Songs, wenn man gerade einen Heartbreak verarbeiten muss oder wenn man gerade frisch verliebt ist?
Boah, gute Frage. Das ist eine gute Frage. Darauf habe ich selber, glaube ich, nicht ganz die Antwort. Das würde wahrscheinlich auch jeder irgendwie anders sagen. So.
Wie ist es bei dir?
Ich glaube, ich schreibe bessere Songs, wenn ich heartbroken bin.
Mhm.
Ich glaube, ich schreibe dann bessere. So. Und ich habe mich auch schon ein, zwei Mal dabei erwischt, wie ich mich selbst sabotiert habe, um irgendwie bessere Songs zu schreiben. Hm. Aber ich meine, kommt auch drauf an, so im Sommer sind so Sommersongs eigentlich auch geil, die so einfach davon handeln, wie happy man ist. Aber so eh im Winter und so, man ist eh ein bisschen lethargisch, dann sind so Heartbreak-Songs eigentlich viel geiler. Die kann ich irgendwie besser schreiben, habe ich irgendwie mehr von erlebt in meinem Leben.
Mehr Heartbreaks?
Ja, mehr Heartbreaks als Liebe.
Und in welcher Phase bist du gerade? Also schreibst du gerade Happy in Love Songs oder Heartbreak Songs oder Self-Love Songs?
Ich bin gerade in der Phase, wo ich mehr Self-Love Songs schreibe. Bisschen so die Liebe zu sich selbst so finden, dass man irgendwie auch ohne eine Person voll viel ist. Und man braucht nicht eine Person irgendwie, um Liebe zu empfinden, sondern das kann man auch für sich selbst. Aber ich schreibe auch Heartbreak-Songs und ich schreibe auch Happy-Songs. Eigentlich schreibe ich gerade alles und guck, was sich so am besten anfühlt. Irgendwie manchmal an einem Tag fühle ich mich so und am anderen Tag so. Ist irgendwie echt different, abhängig vom Tag irgendwie, von der Gefühlslage.
Und was würdest du sagen von all den Songs, die du bis jetzt geschrieben hast und vielleicht auch schon von denen, die draußen sind? Was ist da so dein Lieblingssong?
Von mir selbst?
Ja.
Boah, ich mag Geschichte eines Niemands sehr gerne. Das ist irgendwie ein Song, wo ich sehr ehrlich bin. Den mag ich gern.
Erzähl mal, also weil ich habe ihn gehört, aber vielleicht nicht alle, die jetzt den Podcast hören, worum es da geht.
Geschichte eines Niemands geht ein bisschen so um mein Leben. Auch so das, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe, auch so mit Label-Geschichten und so. Man ist jung und Berlin. Und einfach ein sau ehrlicher, rougher Song, so mit einer fetzigen E-Gitarre, so. Aber sonst, ich mag auch Platzpatronen sehr gerne. Ich finde das ein super geiler Song. Und auch wenn ich so zurückgucke in die Zeit, wo ich den gemacht habe, so habe ich den halt einfach gemacht, weil ich fand den cool so. Ich hatte Spaß an dem Song, den zu machen. Und wenn ich den jetzt live spiele vor den Leuten, die sind dann immer so, das ist so der Song, wo die Leute alles mitsingen. Das ist voll krass irgendwie. Also das ist, glaube ich, mein Lieblingssong sogar von mir selbst, Platzpatronen.
Also keiner von den Heartbreak-Songs ist einer deiner Lieblingssongs?
Nee, gerade nicht. Aber es gibt auch Heartbreak-Songs von mir, die ich übelst cool finde, aber die machen mich dann auch ein bisschen traurig irgendwie.
Mhm.
Aber gibt schon ein paar. Ich finde zum Beispiel, ich finde die halt auch underrated. So. Ich habe so einen Song, der heißt Joya. Geht um meine erste Jugendliebe, der Song. Und ich liebe den Song. Ich finde den krass geschrieben. So. Den kann ich auch nur ein paar Leuten ans Herz legen, die irgendwie heartbroken sind.
Ja, ich gehe mit. Ich habe es heute gehört. Fand ich gut.
Ja?
Ja, doch, ich fand den sehr gut. Und zeigst du die Songs dann auch den Leuten, über die du sie geschrieben hast?
Nee.
Also du hast nie einen Song für jemanden geschrieben und dann hat dir die Person...
Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, genau deswegen habe ich die Songs gemacht, weil ich so denke, ich kann das der Person nicht sagen. Und dann mache ich lieber den Song für mich, um selber damit abzuschließen. Und vielleicht hat man irgendwo die Hoffnung, dass die Person den Song vielleicht irgendwie hört. Aber das ist für mich irgendwie viel leichter, so einen Song in die Leere zu schicken oder hoffentlich wie so Flaschenpost, die hoffentlich bei ihr ankommt, bei der Person, als das ihr so ins Gesicht zu sagen.
Ja.
Bisschen auch vielleicht so Feigling-mäßig. Vielleicht ist es entweder mutig oder man ist ein Feigling, ich weiß gar nicht. Ein schmaler Grat dazwischen irgendwie.
Warum würdest du sagen Feigling-mäßig?
Ich weiß nicht, weil es irgendwo auch ein bisschen eine Flucht ist, dass man denkt, ey, ich kann es der Person nicht ins Gesicht sagen, deswegen schreibe ich dir diesen Song. Ich weiß es selbst nicht.
Ja, okay, spannend. Hast du das? Ich habe einen... Träumst du von Break? Also träumst du von den Leuten, mit denen du zusammen warst?
Ja, schon viel auch. Also... Immer wenn ich so einen Traum habe, denke ich mir danach so, fuck, das war jetzt echt ein wilder Traum so.
Weil das dann so wiederkommt und die Gefühle aufwärmt oder weil du darin auch was verarbeitest?
Voll, beides. Vor allem, wenn du dann aufwachst und hast du direkt dieses Gefühl davon. Und manchmal begleitet dich das dann auch den ganzen Tag so, mich zumindest. So, ich habe so einen Traum vielleicht so einmal im Monat, aber immer wenn ich den habe, dann denke ich so an die Person wieder voll viel. Und ich denke mir so, fuck, warum hatte ich diesen Traum? So, was will mir mein Körper sagen, mein Verstand?
Ja. Also ich hatte das, bei mir geht das in so zwei Richtungen.
Mhm.
Das eine ist, ich träume von dieser Person und wache auf und denke mir, what the fuck? Warum träume ich denn jetzt von dieser, so die Person ist doch raus aus meinem System, warum taucht die jetzt wieder auf? Oder ich hatte einen ganz krassen Traum, da habe ich so meine, ich bin danach aufgewacht und hatte so, meine Trennung war so verarbeitet. Mhm. Also ich habe so von meinem,
crazy.
Ich habe von meinem Ex-Freund geträumt und wir waren in Amsterdam.
Okay, stark.
Und wir sind so am Wasser lang gelaufen in Amsterdam und er hatte sich von mir davor getrennt. Mhm. Und wollte dann aber in dem Traum wieder mit mir zusammen sein. Mhm. Und ich habe dann davon aber eine Panikattacke im Traum bekommen.
Crazy.
Weil ich so dachte so, das irgendwas, also einerseits ja, aber das fühlt sich gerade nicht richtig an. Und dann habe ich eine Panikattacke bekommen. Und dann hat er im Traum zu mir gesagt, so, ach so, nee, ich dachte, du wärst jetzt endlich so normal. Ich dachte, du hättest diese Probleme nicht mehr.
Okay.
Und dann stand ich an diesem Kanal und war so weg. So, das vorbei geht, over. Und dann bin ich so alleine voll glücklich durch so ein sonniges Amsterdam gelaufen.
Geil.
Und stand da so und ich bin wirklich, in dem Moment, dann bin ich aufgewacht und war so, ist vorbei.
Crazy.
Es ist so, es ist jetzt, das ist jetzt einfach vorbei, ist raus aus meinem System. Und das war so krass, deswegen reden wir ja hier, glaube ich, auch über Träume und so, mhm, dieses, also weil ich habe auch so voll den Bezug dazu, einfach wie das so, wie das einem hilft, Dinge zu verarbeiten.
Voll. Also, ey, das finde ich erstmal richtig krass, dass man wirklich so eine Beziehung so in einem Traum verarbeitet, komplett. Auch krasser Traum, so, dass du dann am Ende so durch ein sonniges Amsterdam läufst. Jetzt, ganz krass.
Als ich das gerade noch so erzählt habe, war ich so, wow, stimmt. Das, crazy. Ja, das war wirklich, also ich habe auch, also ich träume super lebhaft auch teilweise.
So luzidmäßig?
Luzid ist ja, wenn man das selber steuern kann, ja, ne? Ich kann zum Beispiel von Albträumen, kann ich selber mich aufwecken.
Mhm.
Kannst, also wie ist das bei dir? Kannst du deine Träume beeinflussen?
Gar nicht. Wenn ich von einem Albtraum aufwache, dann ist es wirklich, wenn ich irgendwie falle oder so im Traum, mhm, und dann mache ich auf. Aber
dieser Schock.
Voll, aber ich glaube, das ist dann nicht absichtlich so. Oder nee, vielleicht schon unterbewusst, aber nee, ich habe wenig, sehr wenig Kontrolle über meine Träume.
Hast du Albträume, an die du dich erinnerst und die regelmäßig irgendwie hochkommen?
Ja, voll, voll. Ich habe so einen Albtraum, Mann, der ist ganz schlimm. Der ist so, boah, der ist so sehr persönlich. So, weil es ist immer so, hinter so einem Wald ist so ein Haus und da ist so eine Party und ich gehe so in dieses Haus rein, in diese Party und dann gehe ich irgendwann schlafen und dann merke ich, dass meine Ex da ist. So.
Mhm. Auf der Party?
Auf der Party, mhm, und ich weiß so, wo sie schläft und ich gehe so von meinem Zimmer in das Zimmer und sie ist aber mit irgendwie so einem anderen Typen und dann wache ich immer auf. Fuck. Und den hatte ich jetzt schon richtig oft, diesen Traum. So, mhm, ganz krass, so irgendwie hatte ich den echt paar Mal und das ist aber auch der einzige Traum, der sich so wiederholt. So, sonst hat man irgendwie mal andere Träume, die normaler, cooler sind, die sich irgendwie wiederholen, aber das ist so der einzige Albtraum, den ich öfter habe. Und ich frage mich dann auch immer morgens, okay, was ist jetzt in meinem Leben wieder passiert, dass ich wieder diesen Traum hatte? Aber ich musste damit viel mehr umgehen und viel mehr drüber nachdenken, weil ich hatte dann diesen Traum, denke da ein bisschen drüber nach morgens und dann lebe ich mein Leben halt wieder weiter einfach.
Journalst du? Also schreibst du sowas auf?
Nee, habe ich eine Zeit lang aber gemacht, aber mache ich nicht mehr. Irgendwie, ich bin zu schnell dann wieder im Leben drin nach dem Traum morgens. Aber ich glaube, das ist eigentlich was sehr Gutes sogar, dieses Journal machen.
Ja, also ich bin Journal Queen.
Machst du es?
Ja, wie so eine Irre. Crazy. Also ich war jetzt letztens auch 2 Wochen allein im Urlaub, jeden Tag so 16 Seiten aufgeschrieben. Aber das ist auch ein bisschen gaga.
Ja, feier ich.
Das aufzuschreiben.
Stark.
Ja, also mir hilft das wirklich voll, Klarheit über meine Gedanken zu kriegen und, mhm, also auch Träume aufzuschreiben. Und so, ich weiß, hast du mal so Träume analysiert? Hast du da mal so gegoogelt? Was bedeutet
voll,
das?
Voll,
und so?
Voll.
Was kam da so raus?
Boah, also müsste ich mir jetzt überlegen, was ich gegoogelt habe. So, es war dann immer unterschiedlich, irgendeinen Traum gehabt und dann so, was bedeutet es, wenn ich. Ich weiß aber nicht mehr genau, was ich dann da gegoogelt habe. Aber habe ich schon oft gemacht, auf jeden Fall. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas mal gegoogelt habe. Es war vielleicht so mal, was bedeutet es, wenn ich ertrinke im Traum, mhm, oder sowas. Ich weiß auch nicht mehr, was dann die Antwort
war. Sicher nichts Gutes.
Nee, nichts Gutes. Aber es ist manchmal krass, so wenn man das googelt und es hat schon echt eine Bedeutung, wo man denkt, okay, macht Sinn.
Ja, voll. Hast du als Musiker diesen Albtraum, dass du irgendwie auf der Bühne stehst und du bist, keine Ahnung, nackt oder die Musik funktioniert nicht oder so?
Das ist mir schon passiert, also.
Dass du auf der Bühne standst und du warst, wir haben ein Traumtagebuch reingeschmissen bekommen. Ja, komm, kann ich gleich deine Träume. Lexikon der Traumsymbole.
Crazy.
Können wir gleich deine Träume analysieren.
Okay,
wir haben das
stark.
Schon mal ausprobiert, aber das ist ein bisschen scheiße. Aber wir kriegen
okay,
das auf jeden Fall.
Geil.
Das, was ist hier schon mal passiert? Dass du auf der Bühne standest und du warst nackt?
Ja.
Erläutern Sie?
Also nicht ganz nackt, aber halbnackt. Also ich hatte so ein Overall für die Tour an.
Ja.
Und ich glaube, ich wollte bei irgendeiner Show mal in Leipzig oder so auf der Tour, ist schon ein bisschen was her, wollte ich so oberkörperfrei sein, weil es so heiß war im Club. Und dann habe ich den so runtergezogen, aber dann auf einmal habe ich so ein paar Sätze gesagt und dann war der so ganz unten und dann stand ich da nur noch in Unterhose. Aber fand ich okay, also fand ich nicht, aber ich glaube, nackt ist nochmal was anderes. So.
Du bist halt dann schon auch ein Rockstar und dann ist das okay. So, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, bei einer Lesung oder so dastehen, das wäre für mich ein Albtraum. Aber so als Rockstar, finde ich, kann man eine Unterhose schon mal irgendwo auf der Bühne stehen. Voll okay. Aber hast du so diese, also hast du so Albträume mit Bezug auf Musik oder also eben auf so einer Bühne stehen und da klappt irgendwas nicht? Träumst du manchmal von deinem Job? Oder gar nicht?
Voll, was crazy ist, so was mir gerade sogar wieder im Kopf gefällt. Ich habe mal einen Song geschrieben und ich hatte die Idee für den Song und die Melodie von dem Song im Traum.
Was?
Ja, voll. Das ist, also der Song heißt Marie.
Ja.
Da geht so, oh Marie, Marie. Und ich hatte diese Melodie im Traum. Also im Traum bin ich irgendwie auch so irgendwo lang gelaufen und ich hatte die ganze Zeit diese Melodie im Kopf. Da, 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 da. Und auch so, ich hatte in meinem Kopf schon so das Piano und das Klavier, wie das klingen muss. Bin dann morgens aufgewacht. Das habe ich mir dann aufgeschrieben und so direkt eine Memo gemacht und direkt ins Studio gegangen, aufgenommen. Ein paar Wochen später rausgebracht. Also das war crazy, das hatte ich auch noch nie so, so einmal halt.
Mhm.
Ja, das hatte ich schon mal und sonst auch oft über Musik. Klar, ich träume schon viel von Mucke auch und auch, weil es halt mein Leben ist, größter Bestandteil.
Ja.
Voll.
Spannend, da gibt es auch diese lustige Anekdote über irgendeinen berühmten Regisseur, der auch von der, träumt und hat im Traum irgendwie so die geniale Filmidee für so den Mega-Plot.
Crazy.
Und hat das dann in der Nacht aufgeschrieben und ist dann am Morgen aufgewacht und war schon so voll aufgeregt, dass er jetzt die perfekte Idee aufgeschrieben hat für einen mega geilen Film. Und dann hat er in sein Notizbuch geguckt, weil er immer neben dem Bett so ein Notizbuch hatte, um solche Sachen aufzuschreiben. Und dann stand halt im Notizbuch einfach Boy Meets Girl. Wow.
Okay.
Genius. Aber also finde ich jetzt ehrlicherweise deine Geschichte viel beeindruckender.
Boy Meets Girl, wow.
Boy Meets Girl. Haben deine Träume einen Soundtrack?
Boah, das wäre so ein Psychosen-Soundtrack, glaube ich. Das wäre von Lady Gaga bis Radiohead bis Schlager und so. Das wäre Psychose. Ich glaube, der Soundtrack wäre ganz wild. Falls die Frage so gemeint war.
Ja, ja, also schon. Also, naja, die Frage ist, haben deine Träume wirklich einen Soundtrack? Und anscheinend ja ab und zu ja, weil du das Lied sozusagen geträumt hast.
Mhm.
Was ich übrigens sehr, sehr cool finde.
Meinst du, dass so im Traum Musik passiert?
Ja, entweder das oder was wäre der Soundtrack zu deinen Träumen?
Also wie gesagt, so, was wäre der Soundtrack? Das wäre einfach, das wäre so hin und her. Aber ich habe schon oft auch Musik in Träumen gehabt auch. Aber auch nicht immer, selten. Ich weiß gar nicht, gibt es auch Leute, die träumen so ohne Ton? Ich träume immer mit Ton und mit Reden und so Kram.
Ich merke gerade, ich träume, glaube ich, ohne Ton.
Echt?
Ich muss mich kurz...
Auch eine krasse Frage, wie habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Nee, ich auch noch nicht.
Irgendwie. Aber ich träume immer so mit Ton, auch oft Musik und auch... Also nicht
ich habe
Gespräche
im Traum, aber von denen weiß ich auch, dass sie in meinem Kopf... Nee, ich glaube, meine Träume haben keinen Ton.
Okay. Crazy.
Deine schon?
Meine haben schon Ton, ja. Ich höre eigentlich immer auch, also auch Gespräche, viele... Und es ist auch krass, ich denke gar nicht so viel über dieses Schlafträumthema nach, was eigentlich so ein großer Teil von meinem Leben, weil ich auch in letzter Zeit sehr, sehr viel mit bei Freunden schlafe oder Freunde schlafen bei mir so. Und jedes einzelne Mal sagen die Leute mir, dass ich im Schlaf rede.
Ah, spannend.
Ich bin
spannend.
So ein Redner im Schlaf.
Aber so volle Sätze oder so?
Einfach so... Gebabble. Ich frage dann immer auch, ich bin dann so voll gespannt, ey, was habe ich denn gesagt? So. Und die sagen dann halt, ja, keinen Sinn gemacht. Oder ab und zu mal so ein Wort, was ich dann oft sage. Letztens meinte ein Kumpel zu mir, ich habe irgendwie im Traum die ganze Zeit gesagt, Probleme.
So, oder das halt, muss ich nicht im Traumlexikon nachschlagen, was das bedeutet. Ich glaube, das ist
problematisch. Ja, voll. Nee, also ich bin so ein Redner einfach im Schlaf.
Und das heißt, also weil du jetzt gerade gesagt hast, du schläfst auch bei Freunden oder Freunde schlafen auch bei dir, schläfst du besser alleine oder wenn jemand bei dir ist?
Wenn jemand bei mir ist.
Wirklich?
Dann schlafe ich besser. Ja, irgendwie habe ich dann mehr Komfort. Ich fühle mich dann besser.
Ach, spannend.
Na, ich finde das cool irgendwie, wenn jemand bei mir pennt. Aber auch jetzt nicht so im gleichen Bett, so, sondern einfach so, jemand pennt auf der Couch. Ich penne in meinem Bett, so, das finde ich schon
cool. Kannst du
bitte
bei mir schlafen, weil das gemütlicher, aber nicht im Bett. Bitte schlaf auf der Couch.
Voll, ja. Aber ich dribbel das dann auch immer so, wenn ich so mit meinen Jungs rausgehe, wir gehen in eine Bar oder so und dann weiß ich schon, okay, lass mal hier in die Bar gehen, die ist näher bei mir, dann kannst du noch bei mir pennen.
Wirklich?
Ja, voll. Ich feiere das irgendwie, wenn Freunde bei mir schlafen. Immer auch. Also manchmal bin ich auch so fertig von einem Tag oder so, dann will ich auch allein sein, aber ich weiß nicht, ich feiere das einfach. Dann stehe ich morgens auf, ich mache Kaffee für die und so. Ich feiere das.
Witzig. Ich merke gerade, wie du das so erzählst, wie du das so einfällst. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Freundinnen, die haben das gerne, wenn jemand bei ihnen schläft. Ich hasse das.
Du hast doch schon gesagt, du bist gerne allein und so.
Ich bin gerne allein. Ich hasse das auch. Ich habe auch eine Freundin, die dann immer sagt, ja, du kannst ja bei mir pennen. Auf gar keinen fucking Fall. Ich habe nicht meine Ohrstöpsel, ich habe nicht meine Schlafmaske, ich habe nicht mal morgen meinen Kaffee. So, ich liebe auch mein Bett. Wie ist deine Beziehung zu deinem Bett?
Toxisch auf jeden Fall.
Warum?
Bisschen toxisch. Bisschen so, weißt du, ich hab sie jetzt neu erst, die Matratze so. Neue Matratze so.
Sie, die Matratze, ja. Hat voll, die einen Namen?
Nee, sie hat noch keinen Namen und ich glaube, das ist auch ein Problem. Ich glaube, sie fühlt sich da ein bisschen ungeliebt. Aber ich muss mich da noch einleben in die Matratze so. Ich
bin eher hart oder eher weich?
Weich. Mhm. Ich schlaf gerne weich. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist halt eine Matratze
Hast
so.
Hast du nur eine Matratze?
Mhm.
Ah, okay. Weil ich hatte, dann hätte ich auch eine toxische Beziehung dazu.
Also ich hatte, wo ich in die Wohnung reinkam, hatte ich ein Bett gestellt, aber irgendwie habe ich es nicht so gefühlt. Ich habe irgendwie gedacht, so, ey, nur eine Matratze ist irgendwie geiler. Mhm. Fühle ich mich irgendwie cooler mit. Und irgendwie scheint auch die Sonne besser ohne das Bettgestell. Schwierig zu erklären, aber die Sonne kommt besser durchs Fenster, wenn das Bettgestell nicht da ist irgendwie. Okay. Nur wenn man sehen kann, macht Sinn so. Aber deswegen habe ich dann gedacht, okay, Bettgestell brauche ich nicht.
Und wichtige Frage, Feng Shui. Kennst du dich aus mit Feng Shui?
Boah, das sagt mir was.
Das ist so ein Einrichtungsgedöns. Für so gute Energie beim Schlafen oder so. Zeigen deine Füße zur Tür?
Ja.
Ja, dann ist ganz schlecht für Feng Shui. Musst du mal kurz umstellen. Mhm.
Also was heißt zur Tür? Ich meine in die Richtung von der Tür auf jeden Fall.
Ja, das ist schlecht. Das ist die Totenstellung. Und das Bad Vibes.
Aber ich habe vor meinem Bett so einen Fernseherschrank und Fernseher drauf.
Ah, das kann...
Also das, was zwischen der Tür...
Okay, und das hilft dann.
Ja?
Das ist gut.
So eine kleine Mauer.
Ja, das ist gut, aber idealer... Geil. Einrichtungstipps hier auf unserer Wolke. Aber idealerweise schläft man besser, wenn man nicht mit den Füßen zur Tür liegt. Okay. Weil ich hatte, wie gesagt, auch ganz viele Schlafprobleme und meine Mutter war immer so ein bisschen esoterisch.
Voll, meine auch.
Ja, die ist auch. Ja, bitte erzähl mal, gib mir mal die beste Anekdote von deiner esoterischen Mutter, dann gebe ich dir meine.
Boah, das Ding ist, ich habe mich ein bisschen mich distanziert, wenn sie davon erzählt hat, weil ich bin nicht so esoterisch. Sie ist halt buddhistisch und die hat dann halt, ich weiß gar nicht, auch so mit so ein Traumfänger oder sowas in der Art und so. Und das ist, ich finde es schon cool, aber ich weiß es gar nicht. Ich kann da nicht so viel mit anfangen.
Es kommt noch im Alter. Ich sag's dir, wie es ist. Nee, also,
vielleicht.
Ja, meine Mutter hat mir auch immer gesagt, so, ja, du schläfst schlecht, weil deine Füße zeigen zur Tür. Und dann wollte ich es nicht glauben. Dann habe ich mein Bett irgendwann umgestellt. Ja, und dann habe ich besser geschlafen.
Crazy. Ja, okay.
Und dann so Wasseradern. Naja, okay, ich will jetzt nicht komplett abdriften, aber also...
Wasseradern?
Ja, wenn das... Dein Bett sollte nicht an Wasserleitungen stehen in der Wand.
Also mein Bett ist direkt neben der Heizung.
Ja, dann kann ich dir jetzt auch nicht...
Ist also, vorbei, ist vorbei. So Hoffnung und Mais verloren eigentlich.
Das ist eigentlich Wunder, dass du überhaupt schläfst ab und zu. Wir schicken dir nachher mal so einen Einrichtungsberatungstrupp noch vorbei.
Ja, voll. Das ist glaube ich, eine gute Idee. Aber ich check voll, was du meinst mit so irgendwie, wenn man schlecht schläft, dass man ein Bett umstellt. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Jetzt nicht so mit, ich sollte nicht mit meinen Füßen an der Tür, aber ey, einfach mal umstellen. Einfach mal gucken, ob die Vibes da besser sind. So.
Ja. Und was, also ich bin nicht sonderlich abergläubisch, aber ein bisschen.
Mhm.
Das ist eigentlich, ich bin schon abergläubisch.
Voll.
Mhm. Ja. Und man sagt ja, der erste Traum in einer neuen Wohnung beeinflusst die Zeit, die man in der Wohnung hat. Das heißt, ich habe immer voll darauf geachtet, dass wenn ich neu in eine Wohnung einziehe, dass dann so schon zumindest alles so in meinem Schlafzimmer ist, dass ich gut schlafe. Weil ich eben nicht wollte, dass ich eine Scheißzeit in der Wohnung habe.
So.
Und jetzt will ich natürlich von dir wissen, ob du dich an deinen ersten Traum erinnerst, als du dann in deine Wohnung neu eingezogen bist.
Ich glaube sogar wirklich leider nicht. Ich wünschte.
Aber weil den hätten wir jetzt analysieren können.
Ah, fuck. Ich weiß auch, wenn wir die erste Nacht in der neuen Wohnung, ich wohne erst seit 1-2 Monaten da.
Okay, ja guck mal, dann wäre die Erinnerung ja noch frisch gewesen.
Voll, eigentlich müsste ich mich erinnern. Aber
jetzt musst du wieder umziehen, damit wir...
Ja. Und dann machen wir nochmal den Podcast. Und
genau, und dann reden wir nochmal genau darüber.
Ich habe halt die erste Nacht so auf der Couch gepennt, ohne Bettzeug. Und dann war so Träumen und so. Ich war einfach, let's get this night over with.
Mhm.
Kann ich mich erinnern an den Traum? Ich glaube leider nicht. Ich kann mich nicht mehr an den ersten Traum erinnern. Aber ich merke es mir für die nächste Wohnung.
Ja, das ist okay. Was ist eigentlich, also so was denn, ich habe zwei Fragen. Erstens, wie bist du eingerichtet? Das interessiert mich irgendwie gerade. Wie ist die Inneneinrichtung von einem Rockstar? Und zweitens, was ist der letzte Traum, an den du dich erinnern kannst oder der prägnant war? Auf eine gute oder eine schlechte Art und Weise.
Okay. Also.
Eins nach dem anderen.
Meine Einrichtung in meiner Wohnung. Also, ich wohne in einer WG.
Mhm.
Das heißt, ich habe ein Zimmer, ich habe aber ein relativ großes Zimmer. Und eigentlich habe ich da. Ich habe da nur ganz viele Poster an den Wänden. So Boxen an den Wänden hängen, so Bluetooth-Boxen.
Poster von wem?
Von Radiohead. Von Billy Corgan, von den Smashing Pumpkins. Eins von mir selbst.
Yes!
Oh, der Narzisst.
Nein, sehr gut. Ich finde das gut, weil du hast am Anfang gesagt, es fällt dir schwer, auch mal stolz auf dich zu sein. Und das finde ich jetzt, ich finde das jetzt gut, dass du das. Ja.
Danke. Ja, voll. Das darf man sich ja auch mal erlauben. Das ist ein cooles Bild.
Voll. Wer hat Poster von sich? Ja,
voll. Aber ich habe es auch so, dass ich es nicht direkt sehe. So, was ist da... Auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nicht direkt vor meinem Bett, dass ich aufwache und ich sehe direkt meine Fresse. So ist es nicht. Ansonsten Kurt Cobain Poster. Voll. Und dann ein paar Gitarren einfach. Ein, zwei akustische Gitarren. E-Gitarre, die ich aber eh nicht spiele, weil es zu laut ist. Sonst habe ich da mein Bett, Fernseher, PS5, die ich irgendwie nie benutze. Und dann habe ich noch einen Schreibtisch, wo ich meine Musik mache, also Demos oder so ab und zu. Voll, eigentlich ein ganz entspanntes, chilliges Zimmer. Und ich bin auch genau wie du, glaube ich, so oft umgezogen im Leben, dass ich immer noch nicht ganz dieses Zuhause-Gefühl, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich wohl, mein Rückzugsort, das habe ich noch nicht ganz entwickelt irgendwie. Ich bin auch 15, 20 Mal umgezogen in meiner Jugend.
Ja, krass.
Manchmal von einer Straße über die Straße gegenüber.
Mhm. Warum?
So, weil wir immer umziehen müssen. Ich weiß nicht, ich glaube, je meine Mutter war... Alleinerziehend, so mit den Kids, oft so wegen Ruhestörungen und so, dann einfach mussten wir ausziehen. Oder mal wegen Miet oder wegen Schimmel dann ausziehen, sowas so. Und auch einfach, weil wir so sind und weil meine Mom so ist, dass wir sind alle so, dass wir oft umziehen müssen. Ich weiß gar nicht, warum es so ist, aber es ist irgendwie Teil unserer Familie.
Wie viele Geschwister hast du, weil du gerade gesagt hast, mit den Kids?
Ich habe zwei Schwestern.
Okay.
Ich habe zwei Schwestern, voll.
Und sind die älter oder jünger als du?
Beide älter.
Und... Sind die stolz auf den kleinen Rockstar-Bruder?
Ich glaube schon. Ich glaube, die denken sich irgendwo auch, ja, der tanzt ein bisschen aus der Lassen wir ihn mal machen, wir haben den ja lieb. Ich glaube, die sind trotzdem auch stolz auf mich. Hoffe ich zumindest.
Ich habe auch kleinere, jüngere Geschwister. Die sind ungefähr in deinem Alter. Aha. Die sind 19. Und ich bin sehr, sehr stolz auf die. Also ich glaube, man hat das als große Geschwister hat man das auf jeden Fall.
Ich glaube, die sind auch krass stolz auf dich, so wahrscheinlich. Also gehe ich mal von aus, wenn du
Bestsellerin bist. Wir hypen uns gegenseitig ab.
Voll.
Also wir sind so eine kleine, so wie so drei Otter.
Voll.
Die so im Fluss rumfloaten. Und wir sind alle sehr, sehr stolz aufeinander.
Super,
ja.
Das ist super sweet. So soll es auch sein. Ich glaube, bei uns ist das auch so, bei meiner Familie. Und meine Schwestern haben beide schon Kinder, so und die Meine Neffen und Nichten, die sind auch die größten Fans von meiner Musik. Also die sind am stolzesten auf mich.
Oh, das ist schön. Waren die mal auf einem Konzert?
Nee, leider noch nicht. Also der Älteste ist jetzt 5 oder 6. Und der vielleicht mal bald hoffentlich. Aber für die anderen ist es auch noch zu viel Lärm und zu viel Krach und zu viel Reiz. Voll.
Okay, fair. Und ich finde das ganz spannend, was du gesagt hast mit diesem Zuhause-Gefühl und weil man so viel umzieht und dann weiß man nie, ob man zu Hause ist und also suchst du danach? Ist das ein Gefühl, das du dir wünschst? Oder ist das vielleicht auch gerade noch nicht die Zeit?
Voll. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist gerade einfach noch nicht die Zeit in meinem Leben, dass ich darauf so fokussiert bin und das suche, weil ich liebe es gerade, on the road zu sein. Ich liebe es gerade, viel zu reisen und ich finde, es gibt nichts Geileres, als eine Tour zu spielen, wo du einfach in 10, 15 verschiedenen Städten bist und jeden Morgen warst du auf einer anderen Stadt. Irgendwie genieße ich das gerade richtig. Aber es ist vielleicht auch irgendwie unterbewusst auch so eine Art Flüchten so auch und eigentlich den Wunsch haben so irgendwie. Aber andererseits denke ich mir auch, vielleicht irgendwann ist noch zu früh. So. Mal schauen.
Aber hast du so ein Bild davon, so ein Traumbild? So der Klassiker ist ja irgendwann Haus am See, Orangenbäume.
Voll.
So, wie sieht das bei dir aus?
Genau so eigentlich. Also ich träume auch davon, irgendwann will ich so ein spießiger, wohl nicht mal spießig, einfach ein chilliger Typ sein, mit so Haus, Familie, Kinder und so einen Garten ohne Zaun.
Ohne Zaun?
Ohne Zaun, wichtig.
Also das heißt, weil das so viel weil so viel Natur drumherum ist.
Voll, voll. Und die Kids spielen Fußball oder so oder machen irgendwas Cooles, malen. Und ich weiß nicht. Ich träume davon, aber auch ein bisschen zu viel. Ich bin 20 Jahre alt. Ich habe da schon so voll Bock drauf. So. Aber ja, irgendwann will ich das schon gerne haben. Aber mal schauen. Mal gucken, wie es kommt.
Aber das ist ja eigentlich auch voll der spannende Kontrast, weil ich kenne Leute, die sind Anfang 20 und leben sozusagen genau dieses jetzt nicht mit einem Haus ohne Zaun, weil dafür braucht man auch viel Kohle.
Safe.
Aber die leben eben so dieses sehr, ich sag jetzt mal, spießige Leben jetzt schon. Und du hast dich ja sehr aktiv dagegen entschieden.
Voll. Ja, klar. Also
was glaubst du, woher kommt dieser Kontrast?
Welchen Kontrast meinst du?
Zwischen jetzt Rockstar sein und dann aber irgendwann Haus am See haben wollen. Oder Ruhe, Kinder, die malen und so.
Voll. Ich weiß nicht, ich glaube, man will immer irgendwie das, was man nicht hat, so. Aber auch andererseits, ich denke mir, ich habe voll Bock, mein Leben gerade weiterzuleben, wie es ist. Und ich finde es übelst geil auch. Aber irgendwann will ich auch einfach das haben, so das andere, so Familie, Haus, so ist. Ist einfach irgendwie für mich ein normaler Gedanke. Und ich glaube, bei mir ist eh, also ich habe eh, ich glaube, weil ich selber so viel Trouble auch hatte in meiner Jugend mit meiner Familie, ist es auch ein bisschen so ein Ding, dass ich es besser machen will und besser haben will für meine eigene Familie dann irgendwann. Aber das sind doch einfach so Zukunftsträume und Wünsche, so, die ich, wo ich mir noch sehr, sehr viel Zeit lasse auch. Aber ich denke trotzdem jetzt schon drüber nach, irgendwie.
Ja, weil das ist ja voll schön, weil das motiviert einen ja auch und das trägt einen ja auch manchmal durch Zeiten, wenn man sich fragt, so, wofür mache ich das eigentlich alles gerade oder bleibt mein Leben jetzt für immer so? Und dann braucht man diese Bilder, genau wie man als einsamer Teenager irgendwie Bilder braucht von irgendwann werden schon alle sehen, wie cool ich bin.
Voll.
Man braucht einfach diese so Träume und Visionen, glaube ich. Voll. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Und vielleicht kommen wir dann auch so ganz allmählich, müssen wir, glaube ich, auch wieder aufwachen aus unserer Traumblase, obwohl ich hier eigentlich noch stundenlang mit dir über Träume reden wollen würde. Aber wenn du dir wünschen könntest, wovon du heute Nacht träumst, also du kannst dir jetzt deinen Traum aussuchen, so luzides Träumen für eine Nacht.
Boah.
Und du kannst dir den selber bauen. Wovon würdest du gerne heute Nacht träumen?
Boah. Ich würde davon träumen, wie ich eine richtig geile Show spiele, Rock am Ring. Das ist eh einer der größten Träume, so immer Rock am Ring zu spielen. Also erstmal spiele ich Rock am Ring.
Also war Rock am Ring einfach die größte Menschenmenge ist oder weil das so das Festival ist? Oder
woher kommt das Festival, das ich als Kind schon so bewundert habe und alle coolen Bands waren da. Und ich meine, es gibt auch saucoole andere Festivals und auch so Nova Rock und so. Es gibt so viele geile, aber Rock am Ring ist so dieses...
Dann hast du es geschafft.
Fucking Rock am Ring.
Wenn du bei Rock am Ring gespielt hast, dann hast du es geschafft.
Ja, was heißt geschafft, aber so einfach... Könnte ich einmal die Aussicht genießen auf jeden Fall. Dann wäre ich schon krass stolz auf mich, auf jeden Fall, ja.
Auf jeden Fall. Ich bitte drum.
Safe. Irgendwann.
Okay, also du träumst von Rock am Ring und dann?
Ich träume von Rock am Ring und dann lasse ich die Leute für mich singen und springen. Und die halten Schilder hoch, wo drauf steht, macht mir ein Kind. Nein, Spaß, sondern einfach nur.
Und dann nehme ich dich mit in mein Haus ab, sehe Pippi.
Ja, ist eigentlich ein guter Plan. Ja, also Rock am Ring spielen und dann einfach fliegen.
Rock am Ring. Von der Bühne?
Von der Bühne in den Himmel fliegen.
Guck mal, das analysieren wir jetzt noch, was das bedeutet, davon zu träumen, zu fliegen. Ich finde das doch jetzt sehr gut.
Ich habe auch ein, zwei Mal schon davon geträumt, zu fliegen, aber ich habe es nie so ganz hinbekommen. Ich bin immer wieder ein bisschen hingefallen.
Ich habe das, also ich habe das auch, dass ich vom Fliegen träume, aber dass es voll anstrengend ist, wie so voll. Schwimmen durch voll. Die Luft. Und es ist nicht einfach voll. So piu, sondern es ist so voll der Akt.
Mhm.
Aber in deinem Traum fliegst du so piu, von der Bühne?
Ja,
ohne Anstrengung?
Voll, ohne Anstrengung.
Okay.
Wie Icarus.
Ich kann das Alphabet nicht so gut, deswegen.
Ist ja auch nicht.
Hat also, fliegen. Im Flugzeug. Nee, das interessiert uns ja nicht. Aber ein hochfahrender Plan wird nicht gelingen und obendrein Schaden bringen. Ja, gut, dass du davon nicht träumst.
Ist das vom Flugzeug jetzt?
Ja, wenn man davon träumt im Flugzeug. Ich träume ganz oft von so Flugzeugabstürzen. Mhm. Aber meine Pläne, passt schon alles. Fliegst du selber oder hast du, also fliegst du ohne Flügel oder mit Flügel?
Ohne Flügel.
Sehr gut, weil mit Flügel haben bringt Kummer. Aber ohne Flügel bedeutet Freude und Glück.
Okay, krass. Dann gut, dass ich ohne Flügel...
Ja, sehr gut. Und dann fliegst du von der Bühne von Rock am Ring wohin?
Irgendwo nach oben und dann gucke ich nochmal von oben halt runter und sehe diese Menschenmasse und denke mir, fuck, ich habe hier gerade eine Show gespielt. Und dann wache ich auf. Dann will ich auch aufwachen. Also ich will aufwachen, wenn es am allerschönsten ist.
Perfekter Traum.
Voll. Das ist ein krasser Traum. Da habe ich Bock drauf.
Ja. Ben, ich wünsche dir sehr, dass du davon heute Nacht träumst.
Ich hoffe es.
Wirklich. Ich hoffe, also ich wünsche es mir jetzt fast so sehr, wie du dir es, glaube ich, gerade wünschst, weil es klingt nach einem richtig fantastischen Traum.
So crazy.
Und ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du da warst mit mir auf meiner Wolke. Dass wir über Träume geredet haben und über die Träume, die wahr werden und die ab und zu schief gehen. Und ich danke dir für deine Offenheit. Das war ein richtig schöner Ausflug.
Ich fand es auch richtig schön. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Voll gerne.
Und einen neuen Einblick auf Träume bekommen habe. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir zu reden.
Ich auch. Also, ich würde sagen, wir sehen uns bei Rock am Ring, ne?
Wir sehen uns Rock am Ring.
Sehr gut.
Und dann fliegen wir zusammen.
Talkträume ist eine Produktion von Studio J 2025. Host und Moderation: Lilly Vogelsang. Executive Producer: Janis Gebhardt. Producerin: Vanessa Neumann. Sound: Florian Ballmer. Mischung: Johannes Löffler. Kamera und Schnitt: Paul Schurz und Heike Steffen.